als wären wir wilde Tiere. Völker schauen nicht nur im Zoo Hannover. Radiofeature von Hubert Brieden.
Im Lauf der folgenden Tage kamen Männer und haben uns dressiert, als wären wir wilde Tiere. In schlecht gebauten Hütten, durch deren Dächer das Wasser sickerte, das unaufhörlich vom Himmel fiel, mussten wir Feuer machen. Die Männer mussten riesige Baumstämme aushöhlen, härter als Stein, um Pirogen zu bauen, während die Frauen verpflichtet waren, zu festen Zeiten den Pilo-Pilo zu tanzen. Am Anfang wollte man sogar, dass sie ihre Missionskleider auszogen und ihre Brüste vorzeigten. In der übrigen Zeit mussten wir trotz der Kälte in einem Wasserbecken baden und schwimmen und dabei tierische Schreie ausstoßen. Ich war einer der wenigen, die ein paar Worte entziffern konnten, was der Priester mir beigebracht hatte. Aber ich verstand die Bedeutung des ersten Wortes auf dem Schild nicht, das mitten auf der Wiese vor unserem Gehege stand. Anthropophage Menschen aus Neukaledonien.
So beschreibt der französische Autor Didier Dennings in seinem 1998 erschienenen Roman »Reise eines Menschenfressers nach Paris« die Inszenierung einer Völkerschau auf der Pariser Kolonialausstellung 1931. Das Besondere, Dennings beschreibt diese zur Schaustellung angeblich primitiver Menschen aus der Sicht eines der Betroffenen, die hier in unmittelbarer Nachbarschaft von Krokodilen und Löwen den weißen Franzosen auf einem Schild als Anthropophagen, also als Kannibalen, präsentiert werden. Im Roman flieht der Protagonist aus der Völkerschau und erlebt einiges vom Leben im angeblich zivilisierten Europa. Schließlich wird er verhaftet. Die letzten Sätze der Geschichte.
Mich haben sie 15 Monate in Fresne eingesperrt. Von Marseille bin ich dann mit der Chantilly zurückgefahren. Über ein Jahr nach der Heimkehr der Brüder, die sie bei einer Kolonialausstellung und in einem Zirkus in Deutschland ausgestellt hatten.
Seine kanakischen Brüder traten in Deutschland auf, 1931. Die Angaben aus dem Roman sind offensichtlich gut recherchiert. Im August und September jenen Jahres wurde tatsächlich eine kanakische Gruppe in verschiedenen deutschen Städten präsentiert. So auch in einer Völkerschau im hannoverschen Zoo. Wie war es dazu gekommen?
Kapitel 1 – Der Import von Exoten nach Europa.
Mit der kolonialen Eroberung der sogenannten Neuen Welt kamen auch neuartige Rohstoffe und Lebensmittel nach Europa. Zunächst an die Adelshöfe. Später fanden sie aber auch im Bürgertum und schließlich unter der Landbevölkerung und den Arbeiterfamilien Verbreitung. Tee, Kaffee, Kakao, Zucker, Kautschuk, Baumwolle, Sisal und vieles andere. In den repräsentativen Gärten adliger Grundbesitzer wurden exotische Pflanzen präsentiert und um 1800 kamen Menagerien in Mode, in denen aus Übersee importierte Tiere ausgestellt wurden, die nach einem strapaziösen, wochenlangen Transport per Schiff in enge Käfige gesperrt und im nasskalten Klima Nordeuropas nicht allzu lange überlebten. Ab Mitte des 19. Jahrhunderts wurden solche Menagerien durch Völkerschauen ergänzt, in denen neben Tieren auch Menschen aus Übersee ausgestellt wurden. Der Import von Menschen aus den Kolonien nach Europa war nichts Neues. Bereits Kolumbus brachte von seiner ersten Fahrt in die Karibik indianische Sklaven nach Spanien mit, die er gewinnbringend verkaufte. Auch auf seinen weiteren Reisen betätigte er sich als Menschenimporteur und Sklavenhändler. Die Geschichte des europäischen Kolonialismus ist ohne den Handel mit dunkelhäutigen Menschen nicht denkbar. Die Hautfarbe wurde zum äußeren Merkmal der Minderwertigkeit und der Herabstufung zum Objekt, zur Handelsware. Dunkelhäutige Menschen wurden an Adelshöfen als Exoten bestaunt oder in Hafenstädten als Arbeitskräfte eingesetzt. Neu an den Völkerschauen des 19. Jahrhunderts war, dass sie für ein Massenpublikum organisiert und inszeniert wurden.
Der Handel mit exotischen Tieren war ausgesprochen lukrativ und deren Verschleiß enorm. Einer der größten Tierimporteure, Karl Hagenbeck aus Hamburg, importierte zwischen 1866 und 1886 etwa 700 Leoparden, 1000 Löwen, 400 Tiger, 1000 Bären, 800 Hyänen, 300 Elefanten, 70 Nashörner aus Indien, Java und Sumatra sowie 9 aus Afrika, 300 Kamele, 150 Giraffen, 600 Antilopen, Zehntausende von Affen, Tausende von Krokodilen, Boas, Pythons und außerdem weit über 100.000 Vögel. Auf diese Weise sollte das europäische Publikum nicht nur den ganzen Reichtum und die Vielfalt der überseeischen Gebiete kennenlernen. Gleichzeitig wurde demonstriert, dass weiße Europäer das Recht hatten, über Rohstoffe und jegliches Leben in den Kolonien nach Belieben zu verfügen und dass auch die in Übersee lebenden Menschen sich diesem absoluten Machtanspruch zu beugen hatten, der gegebenenfalls mit entfesselter Gewalt durchgesetzt wurde. Die Kolonien sollten ausgebeutet, Gewinne sollten gemacht, Reichtümer angehäuft werden, mit denen die Industrialisierung Europas bezahlt werden konnte. Der Schriftsteller Joseph Conrad formulierte es um 1900 in Bezug auf den Kongo so:
Den Eingeweiden des Landes Schätze zu entreißen, das war ihr Verlangen. Und dabei schienen diese Menschen von keiner hochsinnigeren Absicht geleitet zu werden als Banditen beim Ausräumen eines Geldschrankes.
Um diese zutiefst unmoralischen Motive zu kaschieren, wurden zunächst religiöse und später zunehmend biologistische, politische und soziale Rechtfertigungen herangezogen. Zunächst beriefen sich die christlichen Eroberer seit Ende des 15. Jahrhunderts auf die vermeintlich göttliche Aufforderung, machet euch die Erde untertan. Die heidnischen Wilden, so hieß es, müssten missioniert zum christlichen Glauben bekehrt werden. Zur Erreichung dieses Ziels wurde auch der Tod von Abertausenden von Menschen in Kauf genommen. Wichtig war nicht die Rettung von Menschenleben, sondern die von Seelen für die römisch-katholische Kirche. Europäische Zivilisation war gleichbedeutend mit christlicher Zivilisation. Der Genozid an den Einwohnern Amerikas und ihr Massensterben aufgrund von Folter, Mord, Versklavung und der aus Europa eingeschleppten Seuchen und Krankheiten führten bald zum Arbeitskräftemangel. Nun begannen Raub und Import von afrikanischen Sklaven für die Arbeit in Bergwerken und auf Plantagen. Mit der Aufteilung der Kolonien unter den europäischen Großmächten in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts wurden zunehmend biologistische und sozialdarwinistische Begründungen für die diskriminierende Behandlung dunkelhäutiger Menschen vorgebracht. Die Zivilisation der Kolonialvölker stünde auf einer niedrigeren Stufe als die der Europäer, welche die Wilden erziehen und zu sich emporheben müssten. Dieses Zivilisierungswerk der Weißen habe allerdings seine Grenzen in den Rassenschranken, denn der Neger, der Indianer, der Chinese oder der Kanake sei rassisch minderwertig, könne das Niveau des Weißen nie erreichen und sei daher dazu geschaffen, diesem zu dienen. Deutsche Kolonialisten führten humanitäre Gründe für ihr Vorgehen in Afrika an. Sie wollten die Afrikaner von der Sklaverei befreien, behaupteten sie. Stattdessen etablierten sie ein System der Zwangsarbeit.
Nach den anfänglichen Erfolgen liefen Hagenbecks exotische Tiershows nicht mehr so sonderlich gut. Das mag an der Weltwirtschaftskrise von 1871 gelegen haben, an einem Überangebot an Tierschauen, aber auch, ein wenig später, am Mahdi-Aufstand, der den Kongo für Hagenbecks Tierfänger unzugänglich machte. Der Nachschub an der leicht verderblichen exotischen Ware kam ins Stocken. Neue Attraktionen mussten gefunden werden. Also organisierte Hagenbeck ab 1874 Völkerschauen. Aus den Kolonien, aus allen Weltregionen wurden mit Versprechung oder mit Gewalt Menschen nach Europa gebracht, um hier als sogenannte Wilde vorgeführt zu werden. Wie den Tieren ging es auch den Menschen. Viele starben an den Strapazen, den Schrecken und am nasskalten Klima.
Kapitel 2. Sein neuester Import besteht aus Menschen. Hagenbecks Völkerschau gastiert in Hannovers Zoo.
Am 11. Juli 1878 überraschte die Neue Hannoversche Zeitung ihre Leserinnen und Leser mit folgender Meldung.
Der berühmte Tierimporteur Hagenbeck beschränkt sich nicht auf die Herbeiholung sehenswerter Tiere. Sein neuester Import besteht aus Menschen. Indem er aus Ostindien eine Truppe Hindus hat kommen lassen, bestehend aus 14 Köpfen, 8 Männer und 6 Frauen, welche sich auf einige Tage im Zoologischen Garten niederlassen.
Es war eine Attraktion. 15.000 Hannoveranerinnen und Hannoveraner strömten in den Zoo, um sich die ausgestellten fremden Menschen anzuschauen. Wegen des Andranges mussten zeitweilig die Kassen geschlossen werden. Die präsentierten Hindus seien sehr freundlich gewesen, hieß es einige Tage später in der Neuen Hannoverschen Zeitung. Sehr beliebt war es, sich mit den Hindus zusammen fotografieren zu lassen, um ein Andenken an diesen ereignisreichen Tag mit nach Hause zu nehmen. Wir wissen heute nicht mehr, was die Besucherinnen und Besucher beim Begaffen der fremden Menschen empfanden, was sie dachten, ob sie überhaupt dachten, ob sie sich vor den vermeintlichen Wilden gruselten. Außer in Hannover gastierte die Hagenbecksche Völkerschau auch noch in Berlin und Düsseldorf. Der geschäftliche Erfolg motivierte die Organisatoren zu weiteren Anstrengungen. 1878 präsentierten sich in Hannover gleich 3 Völkerschauen. Weiter ging es im September mit der nubischen Karawane. Die Neue Hannoversche Zeitung berichtete ausführlich.
Höchst interessant waren die hier noch nie gesehenen Ritte der Nubier, welche in weißen, malerisch um die wohlgeformten Glieder gelegten Kostümen auf gesattelten Dromedaren ihre Reitkünste zeigten und mit ihren Schilden, Speeren und Schwertern ihre Waffentänze produzierten, auch sich als Sänger hören ließen. Ebenso sehenswert erscheint eine ausgestellte anthropologisch-zoologische Sammlung aus Nubien von selbstgefertigtem Hausgeräte. Die mit Muscheln künstlich verzierten Anzüge und Kopfbedeckungen der Nubierinnen sind nicht ohne Geschmack gearbeitet. Auch die Sättel für Kamele und Pferde sowie die Flechtwerke zeigen einen gewissen Kunstsinn. Wir hatten Gelegenheit, der Abendmahlzeit der Nubier beizuwohnen. Sie verzehrten mit größtem Appetit ihr gewöhnliches nach Art der Polente aus zerschnittenen Fleischstücken mit Brot und einer stark gepfefferten Soße zubereitetes Gericht.
Aus dem Bericht des Journalisten spricht eine gewisse Verwunderung darüber, was die wohlgeformten Nubier so alles können. Reiten, mit Waffen tanzen und die Handarbeiten der Frauen seien nicht ohne Geschmack. Und Sättel und Flechtwerke zeigten sogar einen gewissen Kunstsinn. Geschmackvoll und künstlerisch wertvoll waren die Arbeiten also nicht. Aber es gab positive Ansätze, an denen der weiße Europäer anknüpfen konnte, um sein Zivilisierungswerk zu vollenden. Selbst das banale Essen aus Fleisch, Brot und scharfer Soße wird zum exotischen Ritual, zum kulturellen Unterschied stilisiert.
Neben den Attraktionen wurde, beflügelt durch die Wissenschaft, auf anthropologische Aspekte Wert gelegt. Umgekehrt nutzten Anthropologen die Völkerschauen dazu, ihre rassistischen Forschungen zu vertiefen. Für die Berliner Gesellschaft für Anthropologie, Ethnologie und Urgeschichte waren die Völkerschauen günstige Gelegenheiten, die Ausgestellten zu vermessen und zu fotografieren. Hatten diese aus religiösen Gründen Vorbehalte gegen das Anfertigen von Bildern, verweigerten sich oder zeigten sich ängstlich, war dies Anlass zu ironischen Kommentaren. Die Wissenschaftler konnten sich einmal mehr als etwas Besseres, Höherstehendes fühlen und sahen keinerlei Anlass, den Bitten ihrer Studienobjekte nachzukommen.
In der dritten Völkerschau im Jahre 1878 wurde eine sogenannte Lappländerfamilie mit Rentierherde im hannoverschen Zoo präsentiert. Die örtliche Presse rührte wieder die Werbetrommel. Meistens wurden die exotischen Besonderheiten der ausgestellten Menschen hervorgehoben. Soziale oder geografische Informationen waren selten. Diesmal wurde in der Neuen Hannoverschen Zeitung der Eindruck erweckt, als sei die Minderheit der Lappen in Finnland vom Aussterben bedroht und nun eine letzte Gelegenheit, um sie zu sehen.
Wer weiß, ob nicht bald die Zeit herannaht, wo die Lappen aufhören werden, als ein eigentümliches Volk zu bestehen und wo von ihnen nur noch eine geschichtliche Erinnerung übrig sein wird.
Weil das Geschäft bestens lief, wurden weitere Völkerschauen vorbereitet. Um das Publikum bei Laune zu halten und das Interesse vielleicht noch zu steigern, musste neuer Nervenkitzel geschaffen werden. 1879 wurden nordamerikanische Irokesen in Hannover ausgestellt. Schon die Ankunft mit der Eisenbahn und ihr Zug vom Hauptbahnhof zum Zoo war eine Attraktion. Indianer in Hannover, das klang nach Abenteuer, blutrünstigen Wilden und weckte Fantasiebilder, wie sie aus den Lederstrumpferzählungen von James Fenimore Cooper bekannt waren. Die Neue Hannoversche Zeitung.
Als Illustration zu Cooperschen Romanen müssen dieselben allerdings sehr realistisch gelten. Namentlich der Gesang scheint mit großer Naturwahrheit die Entwicklungsperiode zu charakterisieren, wo der Mensch mit den Tieren des Urwaldes um die Wette heult. Hua, hua! Es ist zu hoffen, dass die Rothäute, wenn sie wieder in ihre Wigwams zurückkehren, wenigstens eine kleine Idee von Zukunftsmusik von hier mitnehmen.
Nicht nur kleine Ideen von der Zukunftsmusik, die die europäischen Eroberer seit Kolumbus spielten, hatte die einheimische Bevölkerung Amerikas und nicht zuletzt die nordamerikanischen Irokesen zur Genüge kennengelernt. Es waren Melodien des Todes, der Gewalt, der Ungleichheit, von Überheblichkeit und Arroganz, wie sie auch in dem Artikel des hannoverschen Zeitungsschreibers exemplarisch hervortritt. Ganz anders der US-amerikanische Historiker Howard Zinn, der voller Hochachtung die demokratische gesellschaftliche Organisation der Irokesen beschreibt.
In den Dörfern der Irokesen waren die Äcker Gemeinschaftseigentum und die Arbeit Gemeinschaftsarbeit. Gejagt wurde gemeinsam und die Beute wurde auf alle Mitglieder des Dorfes verteilt. Häuser galten als gemeinsames Eigentum und wurden von mehreren Familien geteilt. Das Konzept von Land und Häusern als Privatbesitz war den Irokesen fremd.
Zinn zitiert einen französischen Jesuitenpater, der das Leben der Irokesen in der Mitte des 17. Jahrhunderts kennenlernte.
Sie brauchen keine Armenhäuser, weil es keine Armen und Bettler unter ihnen gibt. Ihre Freundlichkeit, Menschlichkeit und Höflichkeit machen sie nicht nur freigebig mit dem, was sie haben, sondern führen dazu, dass sie fast nichts besitzen, außer als Gemeinschaft.
Frauen waren in der matrilinear organisierten Gesellschaft der Irokesen geachtet und einflussreich, stellt Howard Zinn fest.
Die ältesten Frauen des Dorfes ernannten die Männer, die die Klane bei Dorf- und Stammeszusammenkünften repräsentierten. Sie benannten auch die 49 Häuptlinge, die den regierenden Rat der Konföderation der fünf Nationen der Irokesen bildeten. Die Frauen nahmen an Clan-Zusammenkünften teil, standen hinter dem Kreis der Männer, die sprachen und abstimmten und entließen die Männer aus dem Amt, wenn sie zu weit von den Wünschen der Frauen abwichen.
Gary B. Nash kommt in seiner historischen Studie Red, White and Black zu dem Schluss:
Die Macht war zwischen den Geschlechtern aufgeteilt und die europäische Idee männlicher Vorherrschaft und weiblicher Unterwerfung in allen Dingen war in der Gesellschaft der Irokesen auffallend abwesend.
Auch Howard Zinn zieht den Vergleich zu den europäischen Verhältnissen.
All dies stand in hartem Kontrast zu den europäischen Werten, welche die ersten europäischen Kolonisten mitbrachten. Einer Gesellschaft aus Armen und Reichen, kontrolliert von Priestern und Regierenden und männlichen Familienoberhäuptern.
Zur Kultur, nicht nur der Irokesen, bemerkt der Historiker.
Sie waren Menschen ohne Schriftsprache, doch mit eigenen Gesetzen, ihrer eigenen Poesie, ihrer Geschichte, die in einer mündlichen Sprache erinnert und fortgeführt wurde, die komplexer war als die der Europäer, begleitet von Gesang, Tanz und zeremoniellem Theaterspiel. Sie schenkten der Entwicklung der Persönlichkeit, der Intensität des Willens, von Unabhängigkeit und Flexibilität, von Leidenschaft und Stärke und ihrer Partnerschaft miteinander und mit der Natur große Aufmerksamkeit.
Der hannoversche Journalist wusste von all dem nichts. Nichts über die gesellschaftliche Organisation der Irokesen, nichts von der Bedeutung ihrer Kultur. Ihre Musik ist für ihn Geheule und Hua Hua. Sein Artikel sagt nichts über die Irokesen, aber alles über seine eigene geistige Verarmung, seine Unwissenheit, seine Primitivität. Und er verschweigt, dass die Nation der Irokesen inzwischen von den europäischen Eindringlingen weitgehend vernichtet worden war. Hier zeigt sich exemplarisch eine wesentliche Funktion der Völkerschauen. Sie dienten dazu, dem europäischen Massenpublikum den Anspruch der Kolonialmächte auf die Herrschaft über die Menschen in den Kolonien zu verdeutlichen, aber vor allem sollte ein weißes Überlegenheitsgefühl etabliert werden gegenüber Menschen, die als wilde und primitive stigmatisiert waren. Kein Zufall dürfte es sein, dass Völkerschauen oft nach der Niederschlagung von Aufständen in den Kolonien veranstaltet wurden, um die Unterworfenen zu präsentieren. Nachdem zum Beispiel die Engländer in jahrelangen Kämpfen den Widerstand der Zulus in Südostafrika, den der Ashantis an der Goldküste oder den der Einwohner Dahomeys, Benin, im Verlauf einer Strafexpedition gebrochen hatten, wurden bald einzelne Gruppen dieser Stämme in Europa ausgestellt. Die durch Buffalo Bill Cody ins Leben gerufenen Wildwest-Shows in den USA erfüllten eine ähnliche Funktion. Sie reproduzierten und propagierten permanent die Niederlage der indigenen Bevölkerung in den sogenannten Indianerkriegen des 19. Jahrhunderts. Dazu der französische Schriftsteller Éric Villard:
Die Zivilisation ist eine riesige, unersättliche Bestie. Sie frisst alles. Sie braucht Pfeffer, Tee, Kohle, Zinn. Sie bekommt nie genug. Die Zivilisation verlangt auch nach einer weniger materiellen Nahrung, hat sie allerdings schnell satt. Sie braucht unentwegt Frischfleisch, neue Gesichter. So musste die Wildwest-Show fortwährend andere Schauspieler beschäftigen. Und da gibt es etwas, das besser ist als die Artisten. Besser als die besten Akrobaten, besser als jede Laune der Natur. Es gibt echte Protagonisten der Geschichte.
Die Unterlegenen wurden ein weiteres Mal gedemütigt, indem sie ihre Niederlage, so wie sie die Weißen sahen, immer wieder nachspielen mussten. Wildwest-Shows wurden auch in Europa präsentiert. Die Organisatoren der Völkerschauen präsentierten die Menschen aus den Kolonien neben den Zootieren und stellten sie damit auf dieselbe Stufe mit Tieren. Und die hannoverschen Zoobesucher, die in Massen herbeiströmten, konnten sie begaffen und füttern, wie es eben im Zoo üblich war, und sich, auch wenn sie noch so erbärmlich lebten, als Angehörige einer in jeder Hinsicht höher stehenden und höherwertigen weißen Rasse verstehen. Didier Dennings beschreibt in seiner Erzählung »Reise eines Menschenfressers nach Paris« die groteske Situation aus der Sicht eines kaledonischen Teilnehmers der Völkerschau.
Mittags wurde es schön. Und die Neugierigen begannen, auf der anderen Seite des Gitters vorbeizuströmen. Sie warfen uns Brot, Bananen, Erdnüsse, Karamellbonbons zu, auch Steinchen. Die Frauen tanzten und die Männer hüllten im Takt den Baumstamm aus. Und alle 5 Minuten musste einer der unseren dicht ans Gitter gehen und zähnefletschend einen schrecklichen Schrei ausstoßen, um die Spaziergänger zu beeindrucken.
Von morgens bis nachts wurden die ausgestellten Menschen dazu angehalten, wilde und primitive zu spielen. Der Arbeitsstress war enorm. Aber das Geschäft lief weiter, auch in Hannover. Als im Juni 1884 eine Gruppe von Kalmücken im Zoo ausgestellt wurde, mussten 24 Männer, Frauen und Kinder täglich von 10 bis 12 Uhr und nachmittags von 15 bis 19 Uhr das Leben einer aussterbenden Art spielen. Dennoch war in der Zeitung über den Kalmücken zu lesen:
Vom Charakter ist er gutmütig, munter, dienstfertig. Er ist ein kühner, tüchtiger Reiter. Die Arbeit liebt er nicht, desto mehr aber den Tabak und den Schnaps.
1886 wurden in Hannover dann endlich auch Einwohner der Kolonie Deutsch-Südwestafrika im Zoo ausgestellt. Also die neuen Untertanen des deutschen Kaisers. Mitglieder des Stammes der Basuto-Kaffer, ferner sogenannte Hottentotten, eine diskriminierende koloniale Bezeichnung und außerdem ein Buschmann. Aber das Besucherinteresse ließ bereits nach und die Völkerschauen stießen auf immer mehr Ablehnung, die auch der seit 1893 amtierende neue Zoodirektor Dr. Ernst Schäff teilte. Eine Ausstellung von Kirgisen und Tataren 1898 war dann vorläufig die letzte Völkerschau in Hannover, deren Mitglieder, so war der Presse zu entnehmen, einer Kaiserparade beiwohnen durften und sich angeblich darauf freuten, den deutschen Kaiser und seine Soldaten sehen zu können. Nachdem die deutsche Kolonialgesellschaft im Jahr 1900 die Völkerschauen wegen ihrer kommerziellen Orientierung kritisiert hatte, wurde die Einfuhr von sogenannten Eingeborenen aus den deutschen Kolonien zum Zwecke der Schaustellung verboten.
Kapitel 3. Man hört während der Prozedur denn auch mehr als einmal den Hilferuf des Opfers. Völkerschauen in der Weimarer Republik.
Erst 23 Jahre später, 1921, fand die nächste Völkerschau in Hannover statt, die wieder von Karl Hagenbeck organisiert war. Inzwischen hatte sich einiges getan. Den Ersten Weltkrieg hatte das Deutsche Reich verloren und damit die Kolonien. Obwohl die revolutionäre Bewegung der Matrosen, Arbeiter und Arbeiterinnen den Kaiser 1918 zum Abdanken gezwungen und eine Republik erkämpft hatte, war die Revolution gescheitert. Denn das preußische Militär, die rechten Freikorps und die obrigkeitsstaatliche Bürokratie waren geblieben. Und die Eigentumsverhältnisse blieben unangetastet. Die Verantwortlichen für Millionen von Toten machten weiter wie eh und je. So ist es wenig erstaunlich, dass im Geheimen schon bald wieder aufgerüstet und ein Revanchekrieg vorbereitet wurde. Das beinhaltete auch die Forderung nach Wiedererlangung der ehemaligen deutschen Kolonien. Hannover entwickelte sich zu einem Zentrum des Kolonialrevanchismus.
Dennoch waren die Verhältnisse ein wenig anders als im Kaiserreich. Und Hagenbeck versuchte dem durch andere Schwerpunktsetzungen in der Schau und in der Werbung Rechnung zu tragen. Im Zentrum standen exotische und zum Teil dressierte Tiere, die in eine vermeintlich afrikanische Landschaft eingepasst wurden, in der auch ein afrikanisches Dorf mit Menschen zu sehen war. Alles zusammen ergab die Kulisse für einen Afrika-Film. 20.000 Menschen strömten in den Zoo, ob wegen der ausgestellten Tiere und Menschen oder wegen der Filmaufnahmen, ist heute nicht mehr festzustellen. Pressereaktionen fielen je nach politischer Ausrichtung unterschiedlich aus. Der rechte Hannoversche Kurier veröffentlichte einen Artikel voller Rassenhass. Offensichtlich war es der Zeitung nach dem Verlust der deutschen Kolonien nicht möglich zu akzeptieren, dass dunkelhäutige Menschen in einer Schau auftraten. Der sozialdemokratische Volkswille bemängelte, dass die ausgestellten Nubier schon auffallende Anzeichen beginnender Europäisierung zeigten. Ob dies bedauernd gemeint war oder ob es sich um eine Kritik am Mythos der Ursprünglichkeit und Natürlichkeit handelte, bleibt offen.
Wie auch immer. Für den Zoologischen Garten, der kurz zuvor von der Stadt übernommen worden war, lohnte sich die Schau. Der Gewinn von 84.000 Reichsmark hielt allerdings wegen der Wirtschaftskrise nicht lange vor und die Stadt sah sich gezwungen, den Zoo im Oktober 1922 zu schließen. Doch Otto Müller, Biologe und Studienrat an der Leibniz-Schule, fand diesen Zustand inakzeptabel, startete im Folgejahr eine Kampagne zur Wiedereröffnung und hatte schließlich in zweierlei Hinsicht Erfolg. Im Mai 1924 öffnete der Zoo seine Pforten wieder und seine Leitung übernahm Otto Müller selbst. Ausreichend und häufig wechselnde Tiere standen zur Verfügung, denn der Ahlfelder Tierhändler Hermann Ruhe lieh dem Zoo seine Tiere, solange sie noch nicht verkauft waren.
1925 kam auch wieder eine Völkerschau nach Hannover. Wieder organisiert von Hagenbeck und größer als jemals zuvor. 60 Menschen aus Indien mit zusätzlich 50 Tieren lockten ein Massenpublikum in den Zoo. Neben Fakiren und Schlangenbeschwörern gab es Zauberer und Tempeltänzerinnen zu bestaunen. Wer nicht laufen und sich auch mal als Kolonialherr fühlen wollte, konnte einen Rikscha-Fahrer anheuern, um sich von Attraktion zu Attraktion fahren zu lassen. Es war einmal mehr die Inszenierung einer exotischen Welt, die mit der wirtschaftlichen, sozialen und politischen Realität der kolonisierten Länder nichts zu tun hatte. Und es war nur konsequent, Menschen als Exoten im Zoo in Szene zu setzen. Hier war der Ort, an dem das animalisch-triebhafte Wilde ungehemmt angeschaut werden konnte. Völkerschauen hatten immer auch eine sexuelle und voyeuristische Komponente.
Nach dem durchschlagenden Erfolg der Indienschau machte sich Zoodirektor Müller noch im selben Jahr auf den Weg ins heutige Äthiopien, das damals noch Abessinien genannt wurde, um Somalis für das nächste Exotenspektakel anzuwerben. Sein Auftraggeber war das Unternehmen Ruhe, größter Konkurrent Hagenbecks. Da Müller seine Reiseerlebnisse in einem Buch verarbeitete, das 1926 in Hannover erschien, haben wir heute Einblicke in die Anwerbemethoden. Um anthropologisch-zoologische Veranstaltungen zu organisieren, machte sich Müller auf die Suche nach den, nach seinen Vorstellungen, typischen Sitten und Gebräuchen im Kaiserreich Äthiopien. Obwohl vom Regenten in Addis Abeba unterstützt, stieß er bei den Einheimischen weitgehend auf Misstrauen, Unverständnis und Ablehnung. Aus einer Gruppe von Männern versuchte er, gute Lanzenwerfer herauszufinden, was sich als recht schwierig herausstellte. Müller wörtlich:
Herrgott, ist es schwer, mit solchen gerissenen Kindern zu arbeiten.
In seinen Augen waren die Menschen Unmündige, die sich schlau dem Zugriff der weißen Europäer entziehen wollten und mit denen es schwer war, zusammenzuarbeiten. Unter Arbeit verstand der ehemalige Lehrer Arbeit für das Völkerschauunternehmen, in diesem Fall unter seinem Kommando. Die Auswahl von passenden Frauen war besonders schwierig, stellte Müller fest.
Das war leichter gesagt als getan, denn der Somali und namentlich die Frauen sind sehr scheu und zurückhaltend, besonders Europäern gegenüber. Denn sie wissen ja, dass nichts Gutes von ihnen kommt.
Warum und inwiefern namentlich die Frauen wissen, dass von Europäern nichts Gutes kommt, führt Müller nicht weiter aus. Seine eigene Tätigkeit sei er offensichtlich nicht in dieser Tradition. Aber nach entnervendem Auswahlverfahren, in dem immer wieder unpassende Personen ausgetauscht wurden, kamen 61 Personen für die Reise nach Europa zusammen und der hannoversche Zoodirektor war endlich optisch zufrieden. Dazu hat es einige Anstrengungen bedurft. Ein Teilnehmer der Gruppe musste, um dem europäischen Blick zu genügen, etwas härter angefasst werden, berichtet Müller.
Um die verfilzten Haare geschmeidig zu machen, wurde sein Kopf einige Stunden in heißes Seifenwasser gehalten, um sie danach mit einem 10-zinkigen Kamm, dessen einzelne Zinken die Stärke eines Taschenbleistiftes hatten, zu bearbeiten. Man hörte während der Prozedur denn auch mehr als einmal den Hilferuf des Opfers.
Da die nach Äußerlichkeiten zusammengestellten Somalis in Deutschland eine Dorfgemeinschaft spielen sollten, mussten sie auch noch an das Zusammenleben gewöhnt werden. Nachdem die Männer nach ihrer Fähigkeit ausgewählt worden waren, Lanzen so zu werfen, dass es den Müllerschen Ansprüchen entsprach, mussten nun die Frauen noch ein wenig hergerichtet werden, wie der Zoodirektor berichtet.
Die Frauen müssen flechten. Sie stellen die großen Matten her aus gespaltenen Palmblättern, machen aus Grasfasern bunte Körbchen, drehen aus Lehm die Teetassen und Kochtöpfe und ich zeige ihnen, wie sie diese Arbeit in Europa zu verrichten haben.
Nicht so erfolgreich war Müller bei der Suche nach Handwerkern, die noch traditionelle Handwerkstechniken beherrschten. Denn, so Müller,
Selbst bei den Somalis schätzt man die Fabrikware schon sehr hoch ein. Und es ist bequemer, sich auf dem Markt Lanzen und Schilde zu kaufen, die in Genua fabrikmäßig hergestellt werden, als dass sich der Somali mit der Ausfertigung dieser Gegenstände noch abgibt.
Also brachte der Showdirektor ihnen bei, wie es geht. Müllers somalische Scheinwelt kam bei den hannoverschen Zoobesuchern und der Presse gut an. Im sozialdemokratischen Vorwärts war zu lesen:
Die Somalis sind durchweg hohe, schlanke Gestalten mit intelligenten Gesichtern.
Und der hannoversche Kurier meinte, der Besuch der Völkerschau sei
von höchstem wissenschaftlichen und menschlichen Interesse.
1931 machten die eingangs bereits erwähnten Kanaken auf ihrer Rundreise durch Deutschland auch in Hannover Station. Sie wurden als Südseeinsulaner präsentiert und mit dem Flair von Menschenfressern umgeben, obwohl es in ihrer Heimat Neukaledonien Kannibalismus nie gegeben hatte. Eine Anzeige im Volkswillen war zu entnehmen, dass es Schweinebraten aus dem Kanakenofen geben sollte. Einem Redakteur des Volkswillen fielen die schönen Männerkörper auf.
Die im Zoo von den Insulanern bewohnte Felseninsel bot sich dem Besucher mit seinen strohgedeckten Häusern in malerischer Beleuchtung dar. Die bronzefarbenen Krieger glänzten im Flammenschein.
Um das Interesse des Publikums zu halten, mussten die Attraktionen immer weiter gesteigert werden. Und so wurden 1932 Frauen vom Stamm der Sarakaba im Zoo präsentiert, deren Ober- und Unterlippen durch Holzscheiben erweitert waren. Sensationalistisch wies der hannoversche Kurier auf die Umstände der Anwerbung der Frauen hin.
Es handelt sich durchweg um verheiratete Frauen, die für die Dauer der Expedition von ihren rechtmäßigen Männern geschieden wurden und mit einem einzigen Ersatzmann, der sie begleitet, provisorisch verheiratet sind.
In der illustrierten Beilage des Hannoverschen Anzeigers hieß es, neben ihren weißen Schwestern hätten die Ausgestellten doppelt grotesk gewirkt. Die Historikerin Uta Ziegan fragt in einem Aufsatz zu den hannoverschen Völkerschauen nach der Perspektive der Ausgestellten.
Die Frauen, aufgrund ihrer Sonderstellung, von allen Arbeiten befreit, sie waren den voyeuristischen Blicken des Publikums erbarmungslos ausgeliefert. Was sie wohl über ihre weißen Schwestern dachten.
Es war vorerst die letzte Völkerschau, die im Hannoverschen Zoo präsentiert wurde. Die rassistische Präsentation von vermeintlich Wilden und Primitiven war während der NS-Diktatur nicht mehr möglich. Das scheint merkwürdig angesichts der Tatsache, dass die Nazis eine hierarchisch strukturierte, rassistisch fundierte Diktatur begründeten, in der dunkelhäutige, jüdische, slawische und andere als Untermenschen definiert wurden, die es gegebenenfalls auszurotten gelte. Aber gerade dieser Vernichtungswille führte dazu, die als minderwertig definierten aus dem Blick der Öffentlichkeit zu entfernen. Auch voyeuristische Blicke auf dunkelhäutige Körper und die damit verbundenen Fantasien waren unerwünscht. Gewünscht war dagegen die Förderung des kolonialen Gedankens. Deshalb tourte zwischen 1935 und 1940 eine deutsche Afrikaschau durch Deutschland, die sich in ihren Show-Elementen den Völkerschauen annäherte. Insgesamt wurden in Deutschland zwischen 1870 und 1940 mehr als 300 verschiedene Gruppen in Völkerschauen ausgestellt, die bis zu 60.000 Besucherinnen und Besucher anlockten. Der Zweite Weltkrieg machte all dem ein Ende.
Kapitel 4: Neue Medien und neue Möglichkeiten.
Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde die Funktion der Völkerschauen vom Kino und vom Film übernommen. Mit zunehmendem Wohlstand und dem aufkommenden Massentourismus konnten weiße Europäer vermeintlich exotische Menschen in deren Heimatländern anschauen oder, was häufig geschah und geschieht, begaffen.
Der Sextourismus war Teil dieser Entwicklung und setzte die gewalttätigen kolonialen Traditionen fort, die nicht zuletzt im Zugriff weißer Männer auf dunkelhäutige Frauen bestanden hatte.
Dennoch wurden Menschen aus Übersee gelegentlich auch in Europa vorgeführt. Auf dem Münchner Oktoberfest gab es 1950 eine Apachen-Show, 1951 und 1959 Hawaii-Shows. In der Schweiz veranstaltete der Zirkus Knie bis 1964 Völkerschauen. Im Hannoverschen Zoo wurde anlässlich der Expo 2000 eine afrikanische Flusslandschaft mit Dorfplatz, Handelsstationen und Schiffen inszeniert. Zur Eröffnung im Beisein des sozialdemokratischen niedersächsischen Ministerpräsidenten Schröder durften Afrikaner in dieser exotischen Kunstwelt für die Besucher trommeln. Der Architekt des Projektes präsentierte sich stilecht im Safari-Dress, wie die Hannoversche Allgemeine berichtete. Zoochef Machens meinte, in der Neugestaltung präsentiere sich der Zoo der Zukunft.
Ob er wusste, dass er mit seiner afrikanischen Landschaft an längst überwunden geglaubte Traditionen des Hannoverschen Zoos aus der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts und aus der Weimarer Republik anknüpfte? Oder demonstrierte er einen seit 1989 in Deutschland immer wieder zu beobachtenden, modisch unbedarften Umgang mit der eigenen Geschichte? Auch andernorts versuchten Zoos auf diese traditionelle Weise ihre Attraktivität zu steigern, stießen aber auf öffentliche Kritik, wie 2005 in Augsburg, als im Zoo ein African Village angekündigt wurde. Es bleibt zu hoffen, dass im Zuge der verstärkten Diskussionen über europäische und deutsche Kolonialverbrechen auch alle Versuche der Wiederbelebung von Völkerschauen jeglicher Art beendet werden.
Als wären wir wilde Tiere. Völker schauen nicht nur im Zoo Hannover. Radio Feature von Hubert Brieden. Sprecherin Barbara Baumann, Helge Kister und der Autor. Schlagzeug Moritz Dortmund. Eine Produktion vom Radio Flora und dem Arbeitskreis Regionalgeschichte im Rahmen des Radioprojektes Weiß auf Schwarz. In Kooperation mit dem Kulturbüro Hannover, dem Bildungswerk Verdi und der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Hannover 2020.